Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachfolgeschmiede-Podcasts. Hier spricht Benedikt Stentrup und heute habe ich eine ganz besondere Geschichte für euch. Stellt euch vor, ein zufälliges Treffen, ein kurzes Gespräch und plötzlich steht man vor der Entscheidung, ein Unternehmen mit 40-jähriger Geschichte zu übernehmen. Genau das ist meinem heutigen Gast passiert. Anna Müller ist die neue Geschäftsführerin der traditionsreichen Eggert Group in Düsseldorf, eine Full-Service-Agentur, die seit 1985 erfolgreich am Markt ist. Aber Anna ist nicht nur einfach in ein bestehendes Unternehmen eingestiegen, sie selbst bringt umfangreiche unternehmerische Erfahrungen mit. Sie war früher mal Gründerin einer Digital-Marketing-Agentur, hat Erfahrungen mit Crowdfunding und auch schon ein Buch geschrieben. Was mich jetzt besonders neugierig gemacht hat, wie gelingt es ihr als junge Unternehmerin, in ein etabliertes Unternehmen einzusteigen und frischen Wind mitzubringen, ohne das Bewährte zu verlieren? Und wie kommuniziert man eine solche Nachfolge auch erfolgreich nach innen und außen? Und was können andere potenzielle Nachfolger aus Annas Erfahrungen lernen? All das und noch viel mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also bleibt dran, es wird spannend, persönlich, sehr sympathisch und vor allem praxisnah. Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast. Dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup. Ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster. Und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Ja, liebe Anna, herzlich willkommen im Nachfolgeschmiede-Podcast. Ich freue mich, dass du heute Morgen dir Zeit nimmst, hier deine Nachfolgegeschichte zu erzählen. Wie geht's dir heute Morgen?
Du, mir geht's prächtig, lieber Benedikt. Ich bin natürlich schon ganz aufgeregt und in großer Vorfreude auf unser Gespräch. Das war ja schon letztes Mal sehr vielversprechend, aber das ist ja oft so, ne? Auch wenn man sich mit Menschen austauscht, die dann ähnlichen Weg gerade gehen, dass man auch merkt, also Nachfolge, unabhängig von Branche, von Thema, es gibt einfach immer wahnsinnig viele Schnittmengen. Ja. Und ich bin ganz gespannt auf das Gespräch heute.
Ja. Schön, ja. Stichwort Branche. Da fangen wir doch da mal an. Stell dich doch bitte einmal für unsere Zuhörer einmal vor. Wer bist du? Was machst du? In welcher Branche bist du?
Ja, Branche, wie soll ich sagen? Also ich bin erstmal Anna, 32 Jahre noch, werde jetzt demnächst 33, komme aus Köln. Born and raised Kölnerin und hatte wahrscheinlich, also so geht's ja vielen, nach dem Abi erstmal so gar keinen Plan. Worauf habe ich Lust? Was möchte ich machen? Wo möchte ich hin? Und wusste aber immer schon, so der klassische Spruch, irgendwas mit Medien, so abgedroschen das jetzt klingt, hat mich immer sehr fasziniert. Also ne, einfach das Thema Kommunikation, wie wir heutzutage kommunizieren, was man alles über die Kommunikation auch bewegen oder in Bewegung setzen kann. Und habe mich dann für ein Studium entschieden, das hieß Kommunikation, Kultur und Management. Mhm. Und war so der Tausendsasser aus alles, was Soziologie, Kultur, Kommunikation, aber eben auch BWL anbelangt. Und da dachte ich, ja komm, hast du so einen Rundumschlag, da wirst du irgendwas mit anfangen können.
Hat sich ja bewahrheitet.
Hat sich dann ja relativ schnell bewahrheitet. Ich hatte während meines Studiums auch schon so die ersten, Baby-Steps Richtung Unternehmertum versucht. Damals mit einem Fair-Fashion-Label, was ich zusammen mit meiner Schwester gegründet hatte und wo zum Beispiel dann jede Kollektion ein gesellschaftliches Topic aufgegriffen hat. Habe dann aber auch schnell gemerkt, also ohne Ahnung von Textilwirtschaft und so weiter und so fort und ohne Investoren ist das ein Himmelfahrtskommando, da lässt du schnell wieder die Finger von. Und habe dann aber eben über mein Startup damals in einem Startup-Camp von Haufe Lexwear in Ägypten meine damaligen Co-Founder getroffen, also quasi in der ägyptischen Wüste, wo ich am wenigsten damit gerechnet hätte. Und mit denen habe ich dann 2018 meine erste Digitalagentur in Köln gegründet. Und so kam ich zu meiner Branche, zum Agenturwesen, verhasst und geliebt zugleich. Und ja, so beschreibt das, glaube ich, auch meine Beziehung zu meinem Berufsfeld. Es ist eine stetige Hassliebe.
Okay.
Aber am Ende des Tages liebe ich, was ich mache und letztes Jahr, auch als dann die Kölner Agentur, sage ich mal, schon im fünften Jahr so angekommen war, war ich auch offen für was Neues und habe dann durch Zufall einen gewissen Herr Jemand kennengelernt, der auf der Suche nach einer Nachfolge war, und habe jetzt Anfang des Jahres eine Düsseldorfer Agentur übernommen und bin da jetzt seit Januar in der Geschäftsführung.
Cool, ja, danke dafür. Ich gehe nochmal zurück auf deine erste eigene Digitalagentur. Da hast du ja irgendwie auch schon ein bisschen was auf die Reihe gekriegt. Ich habe mal recherchiert, du bist vom Business Punk als eine der Top 100 Gründerinnen und Macherinnen ausgezeichnet worden. Das war 2021, also drei Jahre nach der Gründung. Und wenn das Internet nicht lügt, warst du auch schon an der Veröffentlichung eines Buches beteiligt.
Richtig, genau. Also das sind natürlich so die Highlights. Mhm. Es gab natürlich auch entlang des unternehmerischen Weges mit der Agentur viele Lowlights. Das nenne ich immer direkt dazu, ne, weil das gehört auch einfach dazu. Aber genau, als wir gestartet sind, wir waren eine reine Performance-Marketing-Agentur zu Beginn. Also hat mich auch wahnsinnig fasziniert zum damaligen Zeitpunkt, als es auch noch relativ neu war und auch die Algorithmen noch nicht so autark unterwegs wie heutzutage, ne, Daten und kreatives Arbeiten irgendwie zusammenzubringen. Und deswegen auch das Buch, was du gerade angesprochen hast, nennt sich Avatar Hacking, und da geht es eben um datenbasiertes Zielgruppenverständnis und wie wir unsere Zielgruppen über Daten besser verstehen lernen. Und es war auch so ein Stück weit für mich ein ganz wichtiger Moment, weil ich gemerkt hatte, über das Thema Wissensvermittlung, da ist wahnsinnig viel Passion drin, und wir haben dann auch unsere Kölner Agentur über die Jahre mehr zu einem Bildungsträger entwickelt. Also da bieten wir staatlich geförderte Weiterbildung in dem Bereich, und das ist eine total schöne Sache. Aber wie ich auch gerade schon erwähnt hatte, entlang des Weges, ich habe sehr viele Schweißperlen vergossen.
Ja, gut. Das gehört irgendwie dazu, ne?
Muss ich dir ja nicht erzählen, genau.
Diese Tops und Flops, die haben wir, glaube ich, alle auf dem Weg. Auch wenn das von außen immer ganz schön aussieht, aber die schlaflosen Nächte oder die, wo du denkst, okay, es ist doch schon genug Sand im Getriebe, wieso denn jetzt noch mehr? Also das
ja, und
hat man
ich sage das immer gerne dazu, ne, weil wir haben ja auch oft und gerade auf LinkedIn etc. oft so eine UnternehmerInnen-Romantik. Und deswegen finde ich da auch immer ganz wichtig zu erzählen. Und da bin ich auch total offen. Was sind vielleicht auch Fehler, die ich gemacht habe, über die ich sprechen kann, damit andere die nicht machen müssen?
Ja, das ist ein cooles Mindset. Deshalb gibt's auch diesen Podcast.
Sehr gut. Richtig.
So, und jetzt bist du in die Nachfolge der Eggert Group hineingekommen. Was macht die Eggert Group genau? Also Marketingagentur, haben wir irgendwie schon gehört, aber das ist ja auch irgendwie ein großer Begriff. Was verbirgt sich dahinter?
Absolut, ist ein großer Begriff und war auch so einer der ersten Themen, über die ich so gestolpert bin. Weil du musst dir vorstellen, eine Agentur wie die Eggert Group, die es jetzt seit über 40 Jahren gibt, also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil gerade in meiner Branche, die extrem schnelllebig ist, ne, extrem stark auch von Fluktuation geprägt und auch von Unternehmen, die dann auch schneller als man denkt wieder verschwinden, ist die Eggert Group wirklich ein Beispiel für eine Agentur, die sich über die Jahrzehnte immer wieder neu erfunden hat und auch über die Jahre eigentlich zu einer klassischen Full-Service-Agentur sich entwickelt hat. Ne? Also wie das so ist, damals, als Sven Eggert die Agentur gegründet hat, war vor allem der Fokus auf Handelsmarketing. Wenn wir über Branchen sprechen, kam ganz viel aus dem Bereich Automotive. Das waren damals so die Anfänge. Ja, aber wie das dann oft so ist, über die Jahre fragen auch die Kunden, ach, kannst du nicht auch und hier und da. Und deswegen, zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Agentur reingestartet bin, waren wir eine klassische Full-Service-Agentur, ist aber auch schon etwas, und das kann ich vielleicht auch schon andeuten und verraten, etwas, wo ich gerade in Richtung Positionierung nochmal nachschärfe. Ja, weil Full-Service, ich sag mal, böse Zungen würden behaupten, ist der Bauchladen für alles. Ja. Nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja.
Ne? Und wenn wir auch über eine Unternehmensgröße sprechen, wo wir jetzt nicht zu den riesen Netzwerkagenturen gehören, ne, sondern auch eher, sag ich mal, in einem Boutique-Segment unterwegs sind, dann darf man das Thema Full Service auf jeden Fall challengen und nochmal schauen, ne, wo haben wir denn wirklich unsere Steckenpferde.
Ja, ein bisschen mehr Fokus ist manchmal nicht schlecht, ne?
Ist unfassbar wertvoll. Also da sprichst du direkt was an. Fokus ist auch so eins der Key Learnings aus meinen letzten 6 Jahren. Immer wieder den Fokus nachschärfen.
Ja, Ja, das ist immer so verlockend. Man ist ja irgendwie offen für was Neues, für neue Chancen, für neue Kontakte etc. Und aber manchmal muss man sich, glaube also ich zumindest mich selber so ein bisschen limitieren und sagen, nee, komm, du hast eigentlich genug Themen auf dem Tisch, mach die doch mal konsequent zu Ende, bevor du aufs nächste aufspringst.
Das heißt, du bist auch so einer, der sich für vieles begeistern kann.
Ja. Leider. Nein, aber eigentlich gut. Ich meine, es hat uns ja auch dahin gebracht, wo wir heute sind, aber das merke ich auch. Also wir haben in der Baufirma, in der ich Geschäftsführer und Gesellschafter bin, haben wir das auch vor anderthalb Jahren uns auf ein spezielles Sanierungsverfahren mehr fokussiert und oh Wunder, anderthalb Jahre später werden irgendwie die Erträge besser und es läuft irgendwie viel ruhiger und also das ist so ganz, da glaube ich dann nicht an Zufälle, ne?
Nee, Fokus kann wirklich Wunder helfen. Ja, und deswegen auch, um deine Frage zu beantworten, das kann ich auch schon ein bisschen anteasen. Was ist die Egger Group heute und mittlerweile? Also was ich einfach erkannt habe, und das ist ja auch das Schöne, als Nachfolgerin bist du ja auch die ersten Monate auch wie in so einer Art Beobachterin-Rolle.
Ja.
Ich festgestellt, so unterm Strich, ne, das, was wir für unsere Kunden tun, ist deren Change kommunikativ begleiten.
Ah, okay, das ist ja auch eine gute Klammer im Bereich Nachfolge. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich war es eine Zufallsbegegnung, die dich ja in die Nachfolge bei Eggert gebracht hat. Was war das für eine Zufallsbegegnung und warum hast du sofort Feuer gefangen?
Ja, ganz richtig. Ich hatte das letztes Jahr im Sommer nicht auf dem Schirm, nicht auf dem Plan. Ich hatte es ja eben schon kurz angedeutet. Ich war an einem Punkt, wo ich offen war für was Neues, ja, wo wir gerade die Kölner Agentur eben sehr stark Richtung Bildungsträger transformiert hatten und auch da, sage ich mal, meine zwei Co-Founder und ich operativ nicht mehr großartig involviert waren. Die beiden sind Väter geworden, ne, da verschiebt sich ja auch nochmal viel. Wir waren alle drei offen für was Neues, ne? Und ich auch zum ersten Mal an dem Punkt zu sagen, boah, ich hätte wieder Lust auf, ja, auch was Eigenes, nicht mehr in der Konstellation eben, und bin dann zufällig, also das kam über meinen Vater zustande, der hat den Sven Eggert auf irgendeinem Event kennengelernt und ne, ist ja typisch, man spricht drüber, was macht man, etc. Und bei meinem Vater waren direkt so die, er wurde direkt hellhörig, als Sven erzählt hat, ne, Agentur und Marketing und Und mein Vater, ja, ich glaube, meine Tochter macht was Ähnliches, ihr solltet euch mal kennenlernen. Und ich fand es total sweet damals, also von meinem Vater auch, dass er da direkt so uns beide in Kontakt gebracht hat. Und ich bin dann nach Düsseldorf gefahren, hab Sven im Büro besucht, wir haben uns hingesetzt und er fällt direkt beim ersten Kennenlernen mit der Tür ins Haus und offenbart sich, dass er tatsächlich schon länger eine geeignete Nachfolge sucht und bisher der Prozess nicht wirklich von Erfolg gekrönt war und ob wir uns nicht einfach mal näher kennenlernen wollen. Mhm. Und ich war natürlich erstmal total überfahren und überrumpelt und ich so, okay, das klingt spannend, aber ja, lass uns erstmal kennenlernen.
Ja. Und wie ist dieses Kennenlernen dann vonstatten gegangen? Hattet ihr da schon externe Unterstützung oder wie habt ihr das? Gar nicht. Also
gar nicht. Also dieses Kennenlernen sah erstmal so aus, dass wir über ein paar Wochen hinweg uns immer schön mittags beim Italiener getroffen haben und einfach.
Es gibt Schlimmeres.
Und einfach, also wirklich gequatscht haben. Ganz offen, ganz transparent und das war es auch so, also muss ich sagen, würde mich auch interessieren, wie es dir damit geht, aber oft hat man ja so ein Bauchgefühl, ne? Oder so eine Intuition und oft behält die ja auch recht. Und ich hatte bei Sven von Anfang an das Gefühl, da ist jemand, mit dem komme ich wahnsinnig gut klar. Wir schwimmen voll auf einer Welle. Wir können sehr gut und offen miteinander sprechen und kommunizieren und über dieses Kennenlernen haben wir natürlich auch, also es war erstmal ein Erfahrungsaustausch, weil ich natürlich mit meinem digitalen Background vielleicht auch nochmal ein bisschen aus einer anderen Ecke komme. Sven wiederum einfach diese jahrzehntelange unternehmerische Erfahrung hat und ich fand es einfach einen unfassbar bereichernden Austausch im ersten Moment und wurde dann natürlich auch gleichzeitig offener und neugieriger, was einfach so die, diesen Generationswechsel anbelangt. Und wir haben dann irgendwann im Spätsommer haben wir gesagt, ja, du, das fühlt sich bisher irgendwie total gut und richtig an. Jetzt lass das Ganze doch mal konkreter einfangen und eine Roadmap definieren. Dass wir über die nächsten Wochen wirklich herausfinden können, wollen wir das machen oder lassen wir das sein? Mhm. Und dann haben wir definiert, okay, was sind die Themenblöcke, die Gewerke, die verschiedenen Dinge, die wir uns da ganz konkret und dezidiert anschauen müssen. Und dann habe ich auch das Team kennengelernt. Ja. Ja, weil, also wahrscheinlich ähnlich wie in vielen anderen Bereichen, aber gerade im Agenturbusiness ist das natürlich so das Key Asset. Und,
ja, klar.
Ne, und da wollte ich natürlich auch schauen, wie ist das und vor allem, wie ist das mit Menschen, die auch 20 Jahre oder länger schon im Unternehmen sind? Wie reagieren die darauf, ne, wenn hier jetzt jemand um die Ecke kommt und relativ jung bereit ist, so eine Rolle zu übernehmen?
Ja, aber das, ich glaube, das hat sich vielleicht bei euch ganz gut zusammengefügt. Ja. Wenn du sagst, bei dir und dem Sven Eggert, da hat die Chemie irgendwie von Anfang an gestimmt, ihr konntet gut kommunizieren. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, weil wenn man irgendwie so das Gefühl hat, boah, ich kann gar nicht so richtig sagen, was ich denke oder was ich fühle und es fühlt sich irgendwie so an, als wenn da irgendwie was dazwischen steht, dann ist das, glaube ich, schwierig und das merken natürlich Mitarbeiter auch. Und ich meine, das eine Nachfolge ist ein Veränderungsprozess. Natürlich, wenn die 20 Jahre lang mit dem, ich nenne es mal Seniorchef, auch wenn er noch nicht so sehr uralt ist, aber zusammengearbeitet haben und du bist jetzt die Neue, ja, das ist, glaube ich, schon schwierig, aber ich glaube, was da für dich spricht, ist auch ein bisschen eigentlich eine super Chance. Du kamst ja im weitesten Sinne schon aus der Branche. Gleichzeitig.
Ja, ich kam aus der Branche und ich hatte natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre Führungserfahrung. Also wir waren am Peak, hatten wir bei der Kölner Agentur um die 30 Festangestellte und das war schon, sage ich mal, für mich eine gute, aber auch harte Schule. Und ich habe auch schnell gemerkt in den Gesprächen, also zum einen ist da eine totale Offenheit auch seitens des Teams, ne? Die haben Lust, die haben auch Bock irgendwie auf frischen Wind und sind da total offen. Und auf der anderen Seite wurde ich schon echt auf Herz und Nieren überprüft, teilweise auch in den Gesprächen, was ich aber total klasse fand, weil mir das natürlich auch signalisiert, ey, den Leuten hier ist es wichtig und denen liegt am Herzen, dass es irgendwie gut weitergeht. Und das war eigentlich eher so ein positiver Indikator für mich an der Stelle.
Ja, und vor allem, was du eben gesagt hast, das halte ich für ganz wichtig, dass du vorher schon Führungserfahrung hattest. Klar, in irgendeinem eigenen Startup, das war wahrscheinlich am Anfang recht herausfordernd, ne, weil das ist ja was, egal was du studierst, so richtig lernen tust du das ja erst durch die Praxis, ne? Also wenn wenn die Mitarbeiter bei dir vorm Schreibtisch stehen und ihre Probleme ausschütten, egal was es dann für welche sind, oder wenn irgendwie trotz anderer Absprachen jemand im Team nicht so performt, das lernst du halt in keinem Hörsaal, wie man damit umgeht, ne?
Genau so, also. Nee, absolut. Und deswegen, also das lief total schön auch von den Gesprächen und also das Team ist das eine, so ein weiterer Indikator, der für mich sehr entscheidend und positiv war. Und das ist eben auch etwas, was eher unüblich ist in meiner Branche. Viele Kunden, die einfach schon super lange dabei sind, ne? Also 10, 11, 12 Jahre oder länger, ist natürlich auch etwas, was mir signalisiert hat zu dem Zeitpunkt. Hier ist ein eingespieltes Team. Ne, der Faktor Mensch spielt eine große Rolle. Hier ist eine Qualität und das waren alles so Dinge unterm Strich, wo Sven und ich uns dann so, da waren wir dann im Herbst, in die Augen geguckt haben und gesagt haben, okay, zum Jahreswechsel machen wir das offiziell.
Krass. Das habt ihr ja wahrscheinlich da irgendwie auch noch so ein paar, ich sag mal, formale Herausforderungen gehabt. Also ich weiß nicht, ob Sven jetzt Kinder hat, keine Ahnung, die wollten es wahrscheinlich nicht und irgendwann muss man ja doch mal zum Steuerberater gehen und zum Anwalt oder zum Notar. Wie habt ihr das organisiert?
Ja, also da kam ich eigentlich auch aus einer relativ klaren Ecke, weil das ist vielleicht auch für den Kontext nicht uninteressant. Ich hatte auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Joint Venture oder Kooperation auf Gesellschafterebene, die nicht so gut funktioniert haben, die ziemlich in die Hose gegangen sind, wo man dann ganz viel rückabwickeln musste, was man mit vielen teuren Beratern, initial sich überlegt hatte.
Ja, die haben immer Freude an sowas. Ja, Entschuldigung. Ja.
Und deswegen habe ich auch Sven gesagt, du, das und das wäre mir im ersten Schritt wichtig. Ich möchte auch, die Ebene ungern überstürzen. Ich möchte wirklich erstmal anfangen, das Unternehmen von innen heraus noch besser kennenlernen. Und was wir aber gemacht haben, ist von Anfang an die Parameter besprochen.
Ja.
Ja. Ne, und die auch verankert, also dass es da keine Grübeleien gibt, dass wir da eigentlich von Anfang an klar sind. Aber wir haben gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwie 1000 Berater und Anwälte gefühlt einschalten, lass uns doch erstmal auch da wieder eine Roadmap definieren. Das heißt, ich bin im Januar als angestellte Geschäftsführerin gestartet, ne, und auch, sag ich mal, mit einem Modell, wo ich trotzdem auf Augenhöhe partizipiere. Ja. Das war mir wichtig, ne, auch diesen unternehmerischen Gedanken von Anfang an zu leben, aber eben das Thema, sage ich mal, im nächsten Step dann über die Bühne zu bringen.
Ja.
Ne, nicht, dass man irgendwie doch mehr, also das, da war ich einfach durch meine Vergangenheit auch so ein bisschen
gefangen. Nee, aber das ist ja auch eigentlich sehr clever, weil also eine Herausforderung, die man ja manchmal so hat, ist, da fängt jemand dann an und das sieht auch alles gut, aber der macht natürlich das Unternehmen, was er dann später vielleicht mal erwerben will, natürlich auch immer wertvoller. Und also,
ja, das ist das Ding.
Das muss man halt irgendwie regeln. Von daher
vor allem, und das ist ja nochmal schwieriger für die, die wirklich, sage ich mal, eine Nachfolge antreten wollen und nichts im Gepäck haben. Ne? Also in meinem Fall, ich habe natürlich Kunden, ich habe Assets, ne, über die man dann auch einfacher sowas, gesellschaftsrechtlich etc. auch über die Bühne bringen kann. Ne, ich frage mich immer, wie machen das, also weil da haben wir ja auch einen riesen Delta, ne, die Unternehmen, die eine Nachfolge suchen, aber ganz viele junge Leute haben natürlich nicht das Eigenkapital oder im Lotto gewonnen, um das zu realisieren. Ne? Also
ja, ja, genau. Und das ist, glaube ich, so, also zumindest in manchen Branchen beobachtet man ja, dass da auch relativ viele Mittelständler irgendwie an so Private Equity Investoren verkauft werden oder so. Und das ist immer eine Erklärung dafür, ist für mich auch, ja, ein junger Mensch, der in die Nachfolge geht, ich sag mal, meistens kollidiert das ja auch noch so ein bisschen mit Familienphase und das Eigenheim muss abbezahlt werden. Ja, und wenn du dann noch zusätzlich, weiß nicht, sechsstelligen Darlehen aufnehmen musst, um Unternehmensanteile zu erwerben, irgendwann ist das halt auch limitiert, ne? Und ich glaube, also bei gut laufenden Betrieben ist das schon auch eine Herausforderung. Wie bekommt man nachher als Senior, als Verkäufer den Wert raus? Weil das ist ja nicht für jeden Nachfolger erschwinglich. Also das ist eine ganz spannende Frage. Ja.
Genau das. Es ist ein Riesenthema. Und ich hatte das Glück, ne, dass Sven und ich unseren Prozess erstmal so niedrigschwellig gestalten konnten. Ne, und wir da eben auch Möglichkeiten haben, sowas gut über die Bühne zu bringen, ne, was eben auch wichtig ist. Stichwort Kinder, ne, habe ich natürlich auch gefragt. Also ist da was in Zukunft geplant? Auch das ist etwas, was nochmal relevant werden kann. Ne, auch nochmal eine spannende Komponente. Und ich glaube, es ist einfach wirklich ganz entscheidend, von Anfang an alle Karten auf den Tisch zu legen. Ja. Alle Eventualitäten, alle Szenarien und einfach
drüber perfekt. Ja, genau. Also es klingt für mich total richtig, dass man nicht dann irgendwie auf mitten im Prozess dann über Sachen stolpert, wo sich dann der eine irgendwo, ich sag mal, betrogen vorkommt oder so, weil das hättest du mir doch sagen müssen. Und also das ist auf jeden Fall sehr vertrauensfördernd, wenn man von Anfang an da transparent unterwegs ist.
Ja, Vertrauen ist ein Riesenstichwort. Ne? Also auf der Ebene, aber auch, und das weiß man ja vorher auch nicht, also als externe Nachfolgerin vor allem, im Familienkonstrukt kann man das vielleicht schon ein bisschen besser abschätzen, ne? Wie bereitwillig ist auch das Gegenüber abzugeben. Ja. Ne, da, weil du gerade meintest, Stichwort Vertrauen, und das war auch etwas, wo ich natürlich gespannt war, aber wo sich eben auch dieses gute Bauchgefühl bisher absolut bewahrheitet hat und ich echt drei Kreuze mache und sehr happy bin, dass sich das so darstellt.
Ja, super. Das strahlst du im Übrigen auch aus.
Okay.
Also unsere Hörer sehen das ja nicht, aber ich sitze einer jungen Frau gegenüber mit strahlenden Augen und Lächeln im Gesicht. Das macht wirklich Lust auf Nachfolge.
Ja, du, das versuche ich auch tatsächlich rüberzubringen. Ne, weil ich kann ja auch beides ganz gut vergleichen. Ich habe quasi gebootstrapped gegründet, was ich eben außen vor gelassen habe, was auch noch zwischendrin so ein Unternehmer, eine kleine unternehmerische Station war, als Corona kam. Ich hatte vor Corona eine nachhaltige Atemschutzmaske entwickelt. Das war noch so die Relikte aus meiner Textil-Startup-Vergangenheit. Und dann während Corona über ein internationales Crowdfunding in 60 Länder verkauft. Das war dann auch nochmal so ein Thema, weißt du, wo querfinanziert durch die Agentur, ne, man einfach Erfahrung gemacht hat, wie heftig es ist, so ein Unternehmen komplett als junge Unternehmerin ohne Bank, die dir irgendwie ein Dispo einräumt oder sonst wie, sowas nach vorne zu pushen. Und ich sehe einfach, in Nachfolgemomenten ein totales Potenzial,
ja,
auch für junge Leute, nicht eben bei Null starten zu müssen, genau, sondern eben in gewachsenen Strukturen, im besten Fall mit einem, ja, tollen Team, mit einem erprobten Geschäftsmodell. Ja, und also mir blutet wirklich das Herz, wenn ich dann auf LinkedIn lese, Unternehmen XY macht die Schotten dicht, weil, ja, es niemanden gibt, der es macht.
Ja, und gleichzeitig machen woanders Leute sich mit nicht durchdachten Ideen selbstständig und haben noch keine Kunden, haben noch keinen Cashflow, haben, ne, das ist, also ist, ich empfinde das sehr ähnlich, ja.
Ja, total. Aber was denkst du denn, woran mangelt's? Also was bräuchte es denn, um dieses Delta zu lösen? Weil da denke ich aktuell viel drauf rum und ich habe noch nicht so wirklich den Eindruck, dass es viele Angebote und Möglichkeiten gibt, um da die Unternehmen und potenziellen Übernehmenden zusammenzubringen.
Also ich glaube, zum einen sind das so demografische Dinge, die wir einfach nicht ändern können. Wir haben viele Babyboomer-Jahrgänge, die jetzt aus dem Berufsleben ausscheiden und da kommen einfach rein statistisch weniger junge Leute nach. Das ist das eine. Dann ist natürlich schon, was mich persönlich immer stört, in Medien und Politik, der Unternehmer ist ja sowieso immer das Kapitalistenschwein, was alle ausbeutet und die Umwelt kaputt macht. Also auch diese, ja, Hetzjagd ist vielleicht ein bisschen, aber manchmal finde ich schon so, ne? Dann, ja, dann werden halt in allen Steuerdebatten als erstes müssen wir mal den Unternehmern noch mehr in die Tasche greifen, dass die gleichzeitig auch viele gute Dinge im Land machen und irgendwo hier das Land auch noch am Laufen halten, wird dann irgendwie vergessen. Also ich glaube, dieses Image des Unternehmertums nimmt, glaube ich, durch Medien und Politik manchmal auch ein bisschen Schaden. Ja, und man muss natürlich Verantwortung wollen und Menschen lieben. So, und ich glaube, viele junge Menschen, die jetzt noch nicht in so einem Haushalt aufwachsen, wo die Eltern unternehmerisch tätig sind, wie findest du das heraus, dass Unternehmertum für dich richtig ist? Ne? Das ist, also unser ältester Sohn, das fängt jetzt in der 8. Klasse so an mit Berufsorientierung. Die fangen ja bei Null an. Die müssen erstmal rausfinden, ja, bin ich eher was, eher, sehe ich mich eher im Handwerk, sehe ich mich eher irgendwie kreativ. Also das, so ein Unternehmertum an sich wird natürlich auch auf dem ganzen Schul- und Ausbildungsweg auch nicht auf dem Serviertel. Also es gibt wahnsinnig viele Angebote, aber du musst sie halt aktiv suchen und aktiv annehmen. Ne? Es gibt, egal ob jetzt bei der IHK oder Nachfolgebörsen, Vorträge, Podcasts, also es gibt ja, also das Wissen und die Infos sind da, aber ja, wie sensibilisiert man die jungen Menschen, die vielleicht so gerade aus dem Studium rauskommen oder so, dass, ja, dass sie nicht zwingend in ein Angestelltenverhältnis müssen? Also ich habe noch einen Gedanken dazu, wenn du das siehst, so, ich habe mich irgendwann mal so mit dem Thema Vacation und Vanlife und so, ich meine, da bin ich jetzt schon zu alt und zu spießig für, aber so ein bisschen auseinandergesetzt.
Ivo, hallo.
Und wenn du dann hörst, die Leute, die das so machen, in ihren YouTube-Kanälen und in Podcasts und so, ja, das sind alles Leute, die irgendwo vor, Entschuldigung, scheiß Jobs in doofen Firmen flüchten. Ne? Und da komme ich dann zu dem Punkt, nee, ich habe keinen scheiß Job und ich habe auch keine doofe Firma. Also irgendwie dieses Motiv, warum alle jetzt irgendwie mit ihrem ausgebauten Campervan nach Südportugal fahren, das habe ich da eigentlich gar nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen, aber da ist mir auch noch bewusst geworden, warum muss ich denn das Surferleben an der Algarve machen? Ich könnte doch auch einen Job haben, der Spaß macht. Ne? Mhm, und das ist so.
Total. Aber hör mal, ich finde das eine total starke Metapher. Ne? Und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dieser Romantik auch des digitalen Nomadentums. Und ne, also ich glaube, unterm Strich, ne, sind das ja alles irgendwie Beispiele dafür, dass einfach grundlegend bei uns, und also nicht nur bei uns in Deutschland, auch anderswo, aber grundlegend ganz viel im Argen ist einfach, was die Frage anbelangt, wie wollen wir arbeiten, ja, ne? Und was ist uns wichtig? Und ich war jetzt vor 2 Wochen auf einem Release-Cover-Event von der neuen Strive und da wurde auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Satz gesagt oder nur nochmal herausgestrichen, am Ende des Tages ist es unsere Lebenszeit, ne? Und ja, deswegen darf man sich da einfach ja doppelt und dreifach die Frage immer wieder stellen, passt das? Oder ja, ne, darf man da auch dran ruckeln und schauen? Und es muss eben nicht dann das digitale Nomadentum und das mit Zeitverschiebung irgendwo hinflüchten und dann merken, ist irgendwie dann doch auch irgendwie schwierig auf lange Sicht. Ja, aber ich finde auch, also idealerweise würde es wirklich schon in der Schule losgehen und viel mehr sage ich mal, an der Stelle stattfinden. Was ist Unternehmertum? Was kann Unternehmertum sein? Aber eben auch, ne, also generell in Förderungen zu investieren für junge Menschen herauszufinden, was möchte man? Und es hat ja auch am Ende des Tages viel mit Mut zu tun, da einfach authentisch zu sein und zu sagen, ich hätte da Bock drauf oder nee, das ist gar nichts für mich, ich mache was anderes. Ne, aber da passiert halt so wenig.
Ja, aber es ist natürlich auch schwierig, ne? Der klassische, ich sag mal, Berufsberater, die haben eh einen Fachkräftemangel, haben wir in allen Branchen, im Handwerk, in der Pflege, in was auch immer. Und da buhlen natürlich alle Branchen auch um die Gunst der jungen Menschen, die dann eine Ausbildung oder ein duales Studium da machen sollen. Ja. Und ich sag mal, ich glaube, das können unsere Systeme auch nur bedingt leisten, weil natürlich die Leute, die das zumindest in den öffentlichen Beratungsstellen, die haben ja diese Erfahrung selber auch nie gemacht. Die sind ja irgendwo aus gutem Grund dann in diesen Bildungseinrichtungen gelandet, weil sie, wahrscheinlich haben sie ja selber gar keine Erfahrung in dem Bereich Selbstständigkeit. Ne? Das ist so meine Hauptkritik, aber dann verlassen wir vielleicht auch das Thema. So ein bisschen
den Deckel wieder drauf.
meine Hauptkritik am Schulsystem, Leute sollen unsere Kinder für das Leben nach der Schule vorbereiten, was sie aber selber nie kennengelernt haben. Der klassische Lehrer macht sein Abitur, macht sein Lehramtsstudium, kommt übers Referendariat wieder in die Schule rein. Der hat selber noch nie auf dem Gerüst gestanden oder eine KI programmiert, ne? Also das ist, ja, gut. Also da ist Potenzial genug, aber lass uns mal auf das gucken, was wir beeinflussen können oder schon beeinflusst haben. Du hast schon sehr positiv von deinem Team gesprochen. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Wie hat denn so das Umfeld der Eggert Group, also wie haben die Mitarbeiter, wie haben die Kunden drauf reagiert, als der Sven Eggert gesagt hat, guck mal hier, das ist die Anna, die macht jetzt hier die Nachfolge?
Ja, also auch das war etwas, da haben wir natürlich überlegt, zu welchem Zeitpunkt und wie packen wir das an. Ja, also auch die ganzen Kunden zu informieren und ich sag mal so, gerade in so einer Transformation und einem Generationswechsel liegt ja schon mal kommunikatives Potenzial wiederum. Also es ist ja eigentlich was Schönes, was auch signalisiert, wir stellen uns zukunftsfähig auf, wir machen das und jenes, um euch weiterhin als Kunden begeistern zu können. Und das ist, glaube ich, genau dieser kommunikative Moment, den wir ganz strategisch und konkret bespielt haben. Also auch da haben wir uns überlegt, wer sollte wann wie informiert werden. Das haben wir dann über verschiedene Kanäle in Richtung Kunden gestreut. Aber wie du vielleicht auch schon gesehen hast, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, teile da auch sehr viel aus dem Prozess. Und da kamen dann auch also interessante Geschichten bei rum. Wir hatten dann ein Interview in der FAZ zu dem Thema externe Nachfolge, wie so etwas ausschauen kann. Ne, weil ich natürlich auch, und das hat mich auch überrascht, gemerkt habe, ein totales Interesse und Neugier für das Thema ist da.
Ja.
Ne, und das hat mich natürlich auch nochmal motiviert, da mehr drüber zu erzählen und mehr zu teilen auch aus dem Prozess. Und die Kunden waren total offen. Also war auch, sage ich ehrlicherweise, ein Moment, auch Opportunitäten zu schaffen, ja, weil ich natürlich auch nochmal sagen konnte, hier mit meinem Background und meinen Schwerpunkten auch fachlich, wie sieht's denn aus in die Richtung und jenes und so weiter und so fort, war ein totaler Drive. Ne? Und ich glaube, wenn man dann das erkennt, muss man die Welle reiten.
Ja.
Und deswegen war das ein total schönes erstes halbes Jahr. Ne? Und jetzt merkt man natürlich auch, Q4 und jetzt Ende des Jahres ist naturgemäß bei Agenturen wahnsinnig viel los, ne? Weil jetzt auch gerade viel Budgets fürs nächste Jahr unter Dach und Fach kommen müssen. Also es war ein sehr, sehr intensives Jahr bisher auf jeglicher Ebene. Aber nur um deine Frage zu beantworten, die Kunden haben das positiv aufgenommen. Ich habe bisher noch nichts anderes gehört. Und ich glaube, das war auch gut, dass wir da so ein bisschen Narrativ drum gesponnen haben. Ne? Ja. Also nicht einfach nur hier, zack, da ist jetzt jemand Neues, sondern natürlich
und alles geht
Geschichte
so
erzählt haben.
Ja, ich entdecke da Parallelen. Als ich 2014 die Nachfolge meines Vaters oder angefangen habe, die Nachfolge zu übernehmen, habe ich nämlich auch, ich hatte auch vorher 10 Jahre woanders meinen Weg gemacht und hatte auch was Neues mit ins Unternehmen gebracht. und auch sehr viel, sehr positive Rückmeldungen bekommen, sowohl aus dem Team. Klar, das schafft natürlich auch Sicherheit für die Zukunft, von Kunden auch. Und im Vorgespräch waren wir schon drüber gestolpert. Eine der ersten Sachen, die ich damals umgesetzt habe, war, wir haben das Logo, also das ganze Branding mal neu gemacht, weil das erstens schon recht alt war und auch nicht mehr zeitgemäß. Aber wir haben gesagt, also es fühlte sich für uns auch richtig an, ja, dass von außen sichtbar ist, da tut sich was. Da weht jetzt ein bisschen frischer Wind oder man guckt jetzt auch wieder anders in die Zukunft.
Aber weißt du was, das ist dann auch der richtige Grund, der richtige Anlass, sowas zu machen, ne, wenn man eben auch sagt, das passt jetzt. Weil was ich natürlich auch häufiger sehe, ist so dieses, wir drehen jetzt alles auf links und ändern alles um, ne, des Ändern Willens. Das kann es natürlich nicht sein. Ne? Und deswegen, ich finde das total toll, genau zu schauen und zu eruieren, was darf auch bleiben, ne, was funktioniert und was darf oder muss sich auch ändern. Und ne, in eurem Beispiel total toll, weil das signalisiert natürlich auch, hier tut sich was und ein perfekter Anlass. Ne, eben auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch wichtig, gerade auch in der ersten Zeit genau zu schauen, was darf auch bleiben. Ne? Ja. Also, dass man da auch so, das ist ja immer so ein Balanceakt. Ne?
Ja, es soll sich ja keiner vor den Kopf gestoßen fühlen, sondern das Bewährte darf man ja weitermachen und gleichzeitig die neuen Impulse, die man jetzt als Nachfolger mitbringt, dürfen sich ja auch abbilden. Also es ist immer, glaube ich, ein schmaler Grat ist es nicht, aber es ist immer so ein Abwägen. Ne? Wie viel von dem Bewährten übernehme ich und wie viel Neues lasse ich zu, ohne meine Mitarbeiter und meine Kunden zu überfordern?
Genau, und das ist ja auch der wichtige Punkt, ne? Stichwort Change Management. Was ist das, sage ich mal, richtige Maß? Weil man ist natürlich voller Tatendrang. Ne? Also ich muss schon zugeben, ich muss mich ein bisschen zügeln an der einen oder anderen Stelle. Ja. Und habe auch gemerkt, also ein paar Dinge jetzt in der Retrospektive habe ich auch zu früh schon angestoßen. Ne? Da habe ich dann auch wieder schnell gemerkt, ey, Anna, das musst du nochmal parken, weil da haben andere Themen einfach Priorität. Und ich glaube, das ist auch ganz normal und okay, dass man sich auch da eingroovt, ne, und schaut, was ist jetzt hier so das Tempo, was wir vorlegen. Man ist natürlich ambitioniert, möchte viel in Bewegung setzen, aber genau wie du sagst, das Team muss mitziehen und mitgehen und nicht du brechst vorne los, schaust dich plötzlich um und niemand steht mehr hinter dir.
Ja, mir hat mein Mitgesellschafter, der ist mit Mitte 60, hat auch jahrelang große Bauunternehmungen geführt, der hat mir irgendwann mal gesagt, wenn der Kopf vorangeht, muss er gucken, dass der Hintern noch mitkommt.
Richtig.
Das ist klingt ein bisschen despektierlich, aber ist einfach so. Ne? Wir sind natürlich als Unternehmer oder ja ich und du wahrscheinlich ja auch irgendwie in so einer Bubble unterwegs, die sehr dynamisch ist, und nicht nur jetzt in Social Media auch so, du hast ja in der Regel irgendwann ein Umfeld von Leuten, die ähnlich ticken und die neue Ideen, dich auf neue Ideen bringen und ist immer auch da ein Abwägen, wie viel bringe ich in welchem Tempo mit ins Unternehmen, ne? Weil wir haben auch Mitarbeiter, die finden Veränderungen nicht immer sofort positiv, ne, so vorsichtig formuliert. Kann ich auch verstehen, wir sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und ist ja auch nicht so, als dass die dann immer Unrecht haben. Wir haben auch oft genug mal irgendwelche Wege, die sich vielleicht im Nachhinein nicht als so perfekt rausstellen. Sagt natürlich der Bedenkenträger, ja, habe ich dir doch vorher gesagt. Und
aber gerade das ist doch gut, wenn es, sag ich mal, wenn alle Charaktere und Typen irgendwie im Team eine Stimme haben.
Ja.
Ne? Weil ich finde das eigentlich immer cool, wenn man merkt, in einem Team sind viele zueinander komplementär. Jeder bringt irgendwie eigene Stärken und Schwächen mit. Und man hat da im Team ja auch oft nochmal so einen Resonanzraum oder so einen Spiegel, wo man selber auch nochmal merkt, sollte ich da vielleicht nochmal eine weitere Denkschleife drehen und nochmal gucken? Ne, weil das habe ich nämlich auch schon erlebt, wenn alle so, sage ich mal, auch vom Typ, vom Charakter, da gibt es ja verschiedenste Persönlichkeitstypen und Modelle und so weiter und so fort. Aber wenn das alles sehr homogen gelagert ist, dann ist das in der Regel nicht so gut.
Nee, genau. Also es gibt ja, also da Blick in die Wissenschaft hilft ja auch manchmal, ne? Also heterogene Teams bringen einfach bessere Performance, bessere Entscheidungen und das ist was, Das machen, glaube ich, nämlich viele auch beim Rekrutieren falsch, die dann sehr nach Sympathie gehen. Das, ja, es kann man sich nicht so ganz frei von machen, aber eigentlich bringen einen häufig auch die Mitarbeiter, die ihre Ecken und Kanten haben und die nicht verbergen, weiter. Ne, weil die dann vielleicht eine Perspektive mitbringt, die man selber nicht hat. Und ich
ja, das und natürlich, und das finde ich in unserem Fall auch total gut, weil das hatte ich vorher in der Kölner Agentur nicht. Wir sind halt auch sehr heterogen, einfach was Erfahrung angeht, Generation. Also ne, von jung bis alt, sage ich mal, ist alles dabei. Und ich sag mal, was ich davor kannte, war Altersdurchschnitt Anfang 20.
Ja.
Aus dem Freundeskreis rekrutiert.
Das war wie man das in Startups so macht, ja.
Ne, und deswegen, das empfinde ich auch jetzt, ist für mich eine neue Erfahrung, aber etwas, wo ich auch direkt gemerkt habe, da habe ich Bock drauf, weil es ist auch ein anderes Miteinander, es ist eine andere Kultur und es ist aber total gut, ne, weil auch da kann natürlich an der einen oder anderen Stelle Reibung entstehen, aber Reibung ist Energie und bringt einen weiter.
Ja, und ich sag mal, die Geschichte der Eggert Group zeigt ja irgendwie, was soll ich sich in dem Umfeld jetzt 40 Jahre lang behaupten, das ist ja schon eine Leistung. Und das heißt, das muss ja im Vorfeld, müssen ja schon viele Entscheidungen richtig gewesen sein.
Ja, ja, genau. Und das sind wirklich die Menschen, die sich auch entschieden haben, dabei zu sein, dabei zu bleiben.
Ja.
Ne, die da maßgeblich mit, sage ich mal, über die Jahrzehnte ihren Anteil eingebracht haben, dass es so gekommen ist. Ne? Mhm. Und das ist auch etwas, was ich natürlich wertschätzen möchte.
Ja.
Ne? Und deswegen auch schauen muss. Und das ist natürlich auch dann wiederum die Herausforderung, wie kann man weiterhin Perspektiven schaffen? Ne? Weil auch das ist ja kein Geheimnis. Gerade unser Feld wird massiv auf links gedreht, ne? Einfach durch exogene Faktoren, sei es KI, sei es Unsicherheiten im Markt, ne? Budgets werden lange zurückgehalten und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch meine Verantwortung, meine Aufgabe zu schauen, wie kann man Türen öffnen, Angebote schaffen, auch in Richtung Team gesprochen, um auch da sich zu entwickeln, ne? Mhm. Und nicht irgendwo stehen zu bleiben und dann zu merken, das passt irgendwie nicht mehr.
Ja, ne? Also, das ist total, ja, die Frage hatte ich nämlich schon auf der Zunge liegen, weil das ja doch ja, gerade viele Themen, wo es sicherlich auch nicht einfach ist, so eine Agentur souverän durchzuführen.
Ja, hundertprozentig. Also ich war auch letzte Woche, das war ganz interessant, bei so einem Dinner-Event für AgenturinhaberInnen.
Mhm.
Und das war wirklich wie so eine Selbsthilfegruppe. Das war total interessant, weil es gab einen Vortrag mit einem Benchmark, also mit einer Benchmark-Studie, an der 400 Agenturen teilgenommen haben und wirklich mal so gesehen die Hosen runtergelassen haben. Wo stehen wir denn? Ne? Also Zahlen, wer, KPIs und so weiter und so fort. Und du, also wir sagen alle unterm Strich, Geschäftsmodelle müssen sich ändern. Also dieses Zeit gegen Geld-Modell, das ist natürlich überhaupt nicht zukunftsfähig.
Ja.
Ne? Und deswegen, also wir haben alle die gleichen brennenden Fragen, die wir uns aktuell stellen müssen und die sind auch dringlich. Also da darf man jetzt nicht lange lamentieren.
Nicht zu lange warten, ja. Ja, dann haben wir den Blick ja schon so ein bisschen Richtung Zukunft gewendet. Also wir haben am Anfang schon gehört, ihr wollt euch ein bisschen fokussieren, ein bisschen das Profil schärfen, auf die Einflüsse von außen reagieren. Was habt ihr da konkret vor oder seid ihr da noch ein bisschen in der Findungsphase?
Naja, also wir sind schon relativ konkret, ne? Also ich sag mal so Mitte des Jahres oder was ich auch viel mache, sind interne Workshops, ne? Wo wir uns wirklich Zeit und Rahmen schaffen, um uns auch mit diesen, sage ich mal, Big Topics auseinanderzusetzen. Und da waren wir eigentlich schon alle sehr auf einer Linie, wo die Reise hingehen darf, ne? Und eben ja, so dass das Ergebnis kondensiert eben aus meinen ersten Monaten, was ich auch vermute und glaube, was für uns so die spannenden Themen sein können in Zukunft, die wir besetzen wollen. Ne? Also um mal ein praktisches Beispiel zu geben, dass das vielleicht greifbar macht. Die letzten Jahrzehnte, was wir unfassbar oft gemacht haben, sind Geschäftsberichte. Ne? Ja. Geschäftsberichte schreiben, machen etc. Was dann natürlich auch immer so eine Strahlwirkung entfalten sollte, ne, auf der Ebene der Investoren und Shareholder. Mittlerweile ist es mehr die C-Level-Kommunikation auf LinkedIn. Also das ist zum Beispiel etwas, krass, wo wir wahnsinnig viel für unsere Kunden machen und tun und sich das auch erst jetzt über dieses Jahr entwickelt hat, ne, dass sich diese Kommunikation halt verlagert, ne, und zum Beispiel das C-Level auf LinkedIn eine totale Dringlichkeit verspürt, irgendwo sichtbar zu sein, stattzufinden, ne, aber das eben alles entlang. Gerade, also wir arbeiten ja viel mit Konzernen zusammen und großmittelständischen Unternehmen, wo du dir natürlich auch vorstellen musst, wo der Apparat oft etwas komplexer, behäbiger ist, viel Brand Safety.
Ja, genau, ne, wo du durchaus mal abwägen musst, wahrscheinlich mögen sich da viele auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um nicht irgendwelche Shitstorms zu provozieren oder eben bei Investoren in die falsche Schublade zu geraten. Genau. Das ist ja, ich sag mal, da haben wir es im Inhaber geführt, Mittelständler ein bisschen einfacher, ne? Was immer gut ist, weiß ich nicht, aber ja, spannend.
Ne? Und das sind genauso Beispiele, da verlagert sich das einfach bei uns. Das ist aber eine Riesenchance. Weil das ist natürlich auch das, also wo ich sage, da habe ich persönlich total Bock drauf. Ne? Also wie gesagt, das Thema Daten ist auch meins. Ich setze mich auch gern die Wochenenden dann noch an den Rechner und setze mich mit Automatisierung auseinander, mit irgendwelchen Tools, die ja gefühlt wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und das ist etwas, das macht auch total viel Spaß. Ne? Also genau da jetzt zu schauen, wie kriegen wir genau sowas wie Geschäftsberichte, was früher ein großes Fokusthema war, jetzt auf die neuen Medien, auf die neuen Kanäle irgendwie gemünzt in der Kommunikation. Und das ist so ein Beispiel. Ne? Aber deswegen, wir sind da eigentlich schon, wenn du mich fragst, wo stehen wir da gerade im Prozess, sind wir schon, sag ich mal, auf Maßnahmenebene. Also strategisch ist eigentlich klar, was wir brauchen, was wir auch nicht mehr wollen. Und jetzt geht es darum, da weiter PS auf die Straße zu bringen und das vor allem natürlich auch im Fulfillment alles gut darzustellen und abzudecken.
Klar, du musst die Prozesse und die Zuständigkeiten dann gleich mit glattziehen, damit das nachher auch rund läuft. Ja.
Genau, und eben auch die Entwicklung des Teams immer mitdenken. Ne? Also da bin ich natürlich jetzt auch, komme ich auch durch das Thema der Weiterbildung natürlich ganz stark aus der Ecke und finde auch, das ist etwas, was wir bei der Eckert Group genauso nutzen müssen und wollen, auch zu schauen, ne, Stichwort Learning and Development, wie schafft man auch weiterhin Raum für Entwicklung? Mhm. Ja, weil wir sind alle nie irgendwann ausgelernt, es geht immer weiter, meiner Meinung nach.
Naja, genau. Du hast vielleicht so ein, zwei Leute, die können das vielleicht bis zur Rente noch aussitzen mit der KI, aber alle, die jetzt so, ich sag mal, noch keine 6 vorne stehen haben, die sollten sich überlegen, wie lange sie es aussitzen wollen und wo sie sich verstecken wollen. Ne?
Also das hast du sehr schön ausgedrückt.
So, jetzt hast du eben gesagt, du setzt dich auch gerne am Wochenende mal hin, um dich mit Automatisierung und so auseinanderzusetzen. Das klingt ja dann doch nach einem zeitlich intensiven Engagement, aber man merkt ja, wenn man dafür brennt, dann fällt einem das ja auch nicht schwer. Wie schaffst du denn für dich, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick, wie anstrengend dein Jahr vielleicht auch war, weil es einfach viele Neuerungen gab, wie schaffst du einen Ausgleich für dich, dass du sagst, ey, da bin ich jetzt irgendwie, da komme ich zu Kraft, da kriege ich mal Abstand, da kriege ich mal klare Gedanken, was machst du da?
Also, das ist eine total spannende Frage und ich glaube, jeder ist da ja auch wieder ganz individuell gestrickt und ist ja auch so eine Typsache. Für mich ist Energiepol immer schon Natur gewesen. Ich habe das Glück, dass ich direkt am Wald wohne und es ist auch eigentlich immer so initial, wenn ich merke, boah, es ist jetzt gerade zu viel im Kopf und ich springe gedanklich im Dreieck, dann gehe ich einfach raus und in die Natur spazieren. Das am liebsten mit Familie. Ja, also ich bin auch deswegen oder wahrscheinlich auch deswegen nach meinem Studium am Bodensee wieder zurück nach Köln gekehrt, weil hier auch meine Familie ist und ich da im engen Kontakt bin. Ja, meine Freunde sind hier und das ist so das, am liebsten raus in die Natur, ein Spaziergang mit Mami, Schwester, Hunden, das bringt mich total runter. Aber würde mich natürlich auch interessieren, wie es bei dir ausschaut.
Bewegung an der frischen Luft ist so die große Klammer. Mal auch in Ruhe mit dem Hund, auch ohne Podcast oder so, aber auch gerne mal in Laufschuhen oder auf dem Rennrad. Also ich ich tobe mich dann auch körperlich mal aus, aber kann dabei trotzdem meine Gedanken ganz gut sortieren.
Das ist es ja auch oft, ne? Also wenn man in Bewegung kommt, ist das ja auch etwas, wo man wunderbar so die Gedanken ziehen lassen kann.
Ja, genau.
Es ist bei mir tatsächlich auch im Sommer, gehe ich super gerne schwimmen. Hm. Ja, ich habe bei mir um die Ecke so ein Freibad, Waldbad, wo ich dann unfassbar gerne im Sommer meine Bahn ziehe. Jetzt im Winter ist das leider nichts.
Schwierig, ja.
Aber dafür, also jetzt gerade, es ist so unfassbar schön draußen jetzt Mitte Oktober. Ja. Einfach durch den Wald spazieren, die Luft einatmen, das macht schon ganz viel.
Ja.
Aber
ja,
genau wie du sagst, es macht auch Spaß. Und ne, wenn ich dann Lust habe, am Wochenende mich mal in irgendwas reinzugrooven, wo ich einfach unter der Woche überhaupt nicht für die Möglichkeit hätte, dann mache ich das auch gern und mache es mir auch gemütlich.
Ja, ja, also das kenne ich auch, wenn man so ein Thema hat, irgendwie so, ey, das lässt mir jetzt keine Ruhe und dann muss halt nur den Punkt auch finden, wann muss man wieder Energie tanken, ne?
Ja, exakt.
So, jetzt kennst du ja das Thema Chef sein ja schon von vorher und natürlich jetzt in der Nachfolge. Was nervt dich denn an der Verantwortung als Chefin?
Was nervt mich? Naja, also es ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Du hast es ja eben auch schon gesagt, man muss Menschen lieben.
Mhm. Ja.
Es ist bei mir so, ich glaube, auf der einen Seite bin ich ein extrem sozialer, empathischer Mensch, aber ich habe auch oft schnell, sage ich mal, ist es mir genug? Und ich bin an sich eher introvertiert aufgestellt und gestrickt. Und das war zum Beispiel so eine Erfahrung, also ne, bei 30 Frau und Mann aufwärts war da schon viel Kopfschmerz.
Mhm.
Ne, und das ist schon etwas, wo ich also auch glücklicherweise mittlerweile sagen kann, also zum einen eine gewisse Abgrenzung, ne, also dass man natürlich auch nicht jedes Gefühl, jede Emotion mit in den Feierabend nimmt, ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und ja, das hat sich über die Zeit ist das besser geworden. Aber ich sag mal so, dieser Faktor Mensch, das ist auch das, was mich an der einen oder anderen Stelle beschäftigt oder wo ich auch mal ungeduldig werde. Also ich glaube, ich bin auch nicht immer eine leichte Chefin, in Anführungszeichen.
Ja, gut, wir sind halt auch nur Menschen.
Absolut. Ja. Nee, aber auch da, weißt du, wiederum transparent zu sein, ist, glaube ich, wichtig. Und wenn man weiß, wie man tickt, dann kann man auch, glaube ich, besser miteinander umgehen.
Das ist spannend. Also ich glaube, man muss sich selber ein Stück weit verstanden haben. Ja. Dann kann man auch gut das alles meistern. Und was genießt du jetzt an deiner Unternehmerrolle?
Also was ich genieße mittlerweile, kann ich ganz klar beantworten, dass mich viele Dinge nicht mehr so schnell emotionalisieren und ich vieles auch relativieren kann.
Okay.
Also als ich das erste Mal das Gefühl hatte, auch die Erfahrung gemacht habe, unternehmerisch, boah, jetzt wird's gerade eng und wie soll ich die nächsten Monate irgendwie dieses Riesenrad weiterdrehen und so weiter und so fort. Das sind ja schon so Erfahrungen oder Situationen, wenn man auch mal mit dem Rücken zur Wand steht, die macht man einmal und da nimmt man auch wahnsinnig viel draus mit, ne? Und ich merke einfach, ich bin viel gelassener mittlerweile mit vielen Dingen und das liebe ich, dass am Ende des Tages alles, es ist alles relativ. Also ne, ich versuche dann auch wieder rauszuzoomen und denke mir dann so, also wir Menschen, wir sind ja schon eine ganz komische Art von, was machen wir hier die ganze Zeit?
Das manchmal wundert man sich schon, das stimmt, ja. Also ich hatte neulich so einen Moment, da war ich zu einem Termin in Frankfurt in einer der Glastürme, weiß ich, 35. Etage oder so, und dann guckst du da runter und da siehst du die Menschen, die Ameisen mit ihren Coffee-to-go-Bechern zu irgendwelchen wichtigen Meetings laufen und denkst dir, muss das alles sein? Ist das wirklich wertschöpfend? Ist das wirklich alles sinnvoll? Keine Ahnung. Manchmal habe ich auch so ketzerische Gedanken, wo ich mir denke, ey, komm, braucht man das alles? Weiß ich nicht.
Genau, das ist. Da sind wir wieder beim Vanlife. Also,
sieht's
aus.
Ja.
Da schließt sich der Kreis.
Da schließt sich der Kreis, genau. Ja, meine Abschlussfrage, die ich allen Interviewgästen hier stelle. Gibt es ein Buch, das du unseren Hörern ans Herz legen kannst, was dich irgendwie inspiriert oder weitergebracht hat?
Boah, also da muss ich mich leider auch an der Stelle outen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch richtig in der Hand hatte. Wahrscheinlich mein eigenes, als ich es meinen Eltern stolz geschenkt habe. Ein Buch, was mich also in letzter Zeit beschäftigt hat oder wo ich reingelesen habe. Also ich bin tatsächlich in das Thema Finanzen nochmal für mich eingestiegen. Ah, ich kann ja aber gerade weder sagen, wie das Buch heißt, noch wie der Autor heißt. Kann ich ja gerne im Nachgang Bescheid geben und du packst es in die Shownotes oder so. Aber das fand ich nochmal interessant. Da sind wir nämlich auch wieder beim Thema. Geld ist so relativ und man befasst sich natürlich, also gerade auch im unternehmerischen Kontext, auch vielleicht mit der Frage, wo ist für einen selber persönlich so der Sweet Spot? Was braucht man im Leben? Was möchte man erreichen und wann ist genug? Also in diesem Buch geht es ganz stark auch um die Frage, was ist genug? Weil natürlich auch die Historie immer wieder zeigt, die Menschen, die den Hals nicht voll bekommen,
dass werden man auch oft, nicht glücklich.
Genau, die werden nicht glücklich. Und also deswegen, ich finde so das Thema Bodenständigkeit, Genügsamkeit ist was ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles und sich wirklich zu fragen, was ist am Ende des Tages wichtig? Und Geld ist im Endeffekt ein Konstrukt, ein System, was wir uns selber auferlegt haben. Und wie wir damit umgehen, finde ich eine total spannende Frage. Ja. Und genau, da kann dann auch wieder jeder individuell zu einer Antwort finden.
Ja.
Ne? Aber das fand ich sehr spannend und hat mich sehr stark inspiriert. Also das sage ich dir ja nochmal Bescheid, wie das heißt.
Wenn es dir einfällt, schick's gerne rüber, dann packen wir das in die Shownotes. Ja. Super, liebe Anna, das war, wow, da war alles drin.
Ich hoffe, es war alles drin, was du auch für deine Hörerschaft, ihr, die jetzt zuhört, spannend und relevant erachtest.
Ich bin mir sehr sicher, da kann jeder was draus mitnehmen. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen.
Ja, Wahnsinn.
Ich sage an dieser Stelle schon mal danke für deine Erfahrung. Deine Kontaktdaten und auch die Buchempfehlung packen wir nachher in die Shownotes. Und dann wird dich auch jeder finden. Wie das man findet, Anna auch bei LinkedIn. Und auch wenn man sie googelt im Zusammenhang mit der Eggert Group, stolpert man über viele.
Aber Anna Müller an sich hilft einem da nicht.
Nee, also die Eggert Group sollte man als Schlagwort da reinpacken, aber dann kommt man eigentlich nicht an dir vorbei. Liebe Anna, vielen Dank für deine Zeit.
Ich habe zu danken. Es war ein wundervolles Gespräch.
Ja, soweit mein Gespräch mit Anna Müller von der Eggert Group. Man sieht, manchmal können zufällige Begegnungen, in diesem Fall von ihrem Vater mit dem Inhaber Sven Eggert, interessante Wege aufzeigen. Und ich denke, Anna ist hervorragend geeignet. Mit ihren vorherigen unternehmerischen Erfahrungen ist sie sicherlich perfekt vorbereitet, auch vielleicht bei schwierigeren Einflüssen von außen die Agentur weiter erfolgreich zu führen. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr über das Thema Unternehmensnachfolge wissen möchtet, dann folgt doch einfach diesem Podcast, am besten in der Streaming-Plattform eures Vertrauens, wo ihr mich gerade hört. Einfach nach unten scrollen und auf Abonnieren klicken. Und wenn ihr noch ganz viel Muße habt, dürft ihr auch noch 5 Sterne dalassen. Das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Wenn ihr Fragen an Anna oder mich habt oder eure eigene Geschichte teilen möchtet, dann geht doch einmal in die Shownotes. Da haben wir alle Kontaktdaten drin, auch zu Anna und der Eggert Group, sowie die Buchempfehlung, die sie heute im Gespräch schon angeteasert hat. Und wenn ihr selbst vor der Herausforderung einer Unternehmensnachfolge steht, sei es als Nachfolger oder als Übergebender, zögert nicht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Ich begleite euch gerne auf diesem Weg. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite www.nachfolgeschmiede.de. Ja, ich sage danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Restwoche. Bleibt neugierig und mutig. Ciao.